Radio 3. Lebenswelten.
Ich habe keinen Plan. Ich habe nur vielleicht mindestens eine Vision. Also für mich das wäre sehr wichtig, trotz russischer Besatzung. Für mich das wichtig, da auf der Krim leben und sterben und auch, dass meine Kinder da leben können und da auch seine Kinder geboren können und auch erwachsen werden und auch sterben können.
Ich habe auf der Krim aufgewachsen, wo Krim-Tatarisch war, einfach zu Hause benutzt. Ich habe das mit meiner Oma gelernt, aber als lebendige Sprache, die wir jeden Tag benutzen, das war leider nie. Und dann hier nach 22, nach diesem vollen umfassenden Krieg, sagte ich, ich kann nicht mehr gar keine andere Arbeit machen. Ich kann nicht konzentrieren. Ich kann nur jetzt auf dieses Thema Ukraine, russische Besatzung, das ist jetzt mein Ding geworden.
Krim-Tataren im Exil. Sehnsucht nach der grünen Insel. Eine Sendung von Jürgen Buch.
2014 besetzte Russland die ukrainische Halbinsel Krim und betrachtete sie fortan als Teil seines Staatsgebiets. Mit diesem Coup verletzte Russland alle grundlegenden Regeln des internationalen Rechts. Den Bewohnern der Krim, die sich seitdem dem russischen Machtanspruch widersetzen, drohen schwere Strafen. Das trifft die Ukrainer ebenso wie die Krim-Tataren, eine dort lebende indigene muslimische Minderheit. 2014 stellten sie etwa 12% der Bevölkerung der Halbinsel. Von rund 300.000 Krim-Tataren sind etwa 50.000 geflohen, in den freien Teil der Ukraine, aber ebenso ins Ausland, auch nach Berlin und Brandenburg. Elnara Nuriyeva-Letova ist eine von ihnen. Die IT-Fachfrau ist nach der russischen Einnahme der Krim zur Aktivistin geworden. Sie setzt sich für eine freie Krim ein und geht auf Demonstrationen. Eine der größten in den vergangenen Jahren war die am Brandenburger Tor in Berlin am 18. Mai 2024, dem 80. Jahrestag der sowjetischen Massendeportation der Krim-Tataren.
Ich bin Krim-Tatarin von meinem ethnischen Herkunft. Ich bin russische Muttersprachlerin, denn ich bin auf der Krim aufgewachsen, wo Russisch seit der verbrecherischen, stalinistischen Deportation der gesamten krim-tatarischen Bevölkerung im Jahr 1944 die Hauptsprache ist. Ich bin Ukrainerin durch meine Nationalität, meine Überzeugungen und mein Herz. Und seit 2014 blutet dieses Herz stark und Russland ist der Hauptgrund dafür.
Der 18. Mai 1944. Ein nationales Trauma für die Krim-Tataren. Der sowjetische Diktator Stalin warf ihnen Kollaboration mit den Deutschen im Zweiten Weltkrieg vor. Tatsächlich aber kämpften aus fast jeder krim-tatarischen Familie Männer in der sowjetischen Armee gegen Deutschland. Stalin ließ fast alle Krim-Tataren deportieren, etwa 250.000, in den Ural, nach Mittelasien. Zehntausende starben unterwegs. In der Verbannung lernten sich Elnara Nuriyeva-Letovas Eltern kennen. Sie kam in Tadschikistan zur Welt. Erst Ende 1989 durften die Krim-Tataren in ihre Heimat zurückkehren. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre entwickelte sich das krim-tatarische Leben auf der Halbinsel. Elnara Nuriyeva-Letova startete als IT-Expertin für eine US-amerikanische Firma ins Arbeitsleben. Als Russland die Krim 2014 besetzte, floh sie in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Hier besuchte sie, die russische Muttersprachlerin, einen krim-tatarischen Sprachkurs und entdeckte die Tänze ihrer Heimat für sich. Und sie begann, sich politisch zu engagieren, übersetzte zum Beispiel für den krim-tatarischen Medschlis. Die politische Vertretung der Krim-Tataren, die von den russischen Besatzern auf der Krim als extremistisch verboten worden war. Kiew, eine Zwischenstation auf dem Weg ins Exil.
Ich bin hier nach Deutschland 2019 gekommen. So, das heißt, das war meine bewusste Entscheidung. Das war nicht direkt Flucht von Bomben oder sowas. Deswegen habe ich diese Chance benutzt, hier zu kommen. Und erste Jahr habe ich nie gedacht über die Rückkehr. Aber jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich zwischen zwei Länder oder drei Länder wohne, weil wenn wir sagen, dass okay, Krim schon wieder frei ist und Teil der Ukraine ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, diese Best Practices von hier auf der Krim integrieren.
Wie viele Krim-Tataren es in Berlin gibt, weiß niemand genau. Die Community schätzt, es sind etwa 4.000 in ganz Deutschland. Elnara Nurieva-Letova setzt sich, wie viele im Exil, dafür ein, die Identität der Krim-Tataren zu bewahren. Sie arbeitet für das IKATAT, das Institut für Kaukasia, Tatarika und Turkestan-Studien. Deshalb ist sie oft in Magdeburg, wo das Institut seinen Sitz hat. Gemeinsam mit dem Institutsleiter Miste Hotop-Rieke hat sie an einem Buch über die Geschichte der Krim-Tataren gearbeitet.
Das ist allererste Werk. Meine Güte, ich habe alle durchgegessen.
Das ist das allererste kompakte Werk zu krim-tatarischer Geschichte.
Auf Deutsch.
Auf Deutsch. Ja. Aber nicht nur Geschichte, Politik auch.
Geschichte, Kultur, Politik, das ist nicht nur Wissenschaft. Es gibt viele Beiträge von Menschen, die zum Beispiel ehemalige politische Gefangenen waren oder wie ich, die einfach Aktivisten sind.
Das IKATAT legt Wert darauf, viele Krim-Tataren in seine Arbeit einzubinden. In Deutschland, aber auch in der Ukraine, erklärt der Turkologe und Islamwissenschaftler Miste Hotop-Rieke.
Das IKATAT arbeitet zurzeit gerade in Kooperation mit dem Zentrum für Krim-Studien der Mohila-Akademie in Kiew und mit ALEM. Das ist eine der aktivsten, größten krim-tatarischen Kulturinstitutionen in der Ukraine. Und mit den beiden arbeiten wir zusammen in einem Projekt, gefördert vom ukrainischen Institut in Kiew.
Es geht darum, krim-tatarische Kulturartefakte online zugänglich zu machen. Dazu gehören zum Beispiel historische krim-tatarische Waffen in deutschen Museen oder Schriftstücke, die die Beziehungen zwischen Preußen und der Krim belegen. Das Institut hält auch Kontakt zu den Krim-Tataren auf der besetzten Halbinsel.
In dieser Woche beenden wir einen Artikel für eine krim-tatarische Frauenzeitschrift, Nentgejan, die immer noch existiert auf der Krim und 15-jähriges Jubiläum feiert. Und in dem Artikel geht es um krim-tatarische Frauen in Deutschland und was sie hier so leisten und machen. Und der wird dann auf krim-tatarisch auf der Krim veröffentlicht.
Elnara Nurieva-Letova ist Mitte 30 und schreibt auch autobiografische Texte.
Das war meine allererste Publikation auf Deutsch. Und welche Seite erinnerst du?
Na.
Natürlich, ich auch nicht. Krim, grüne Insel am Schwarzen Meer.
Krim. Wie viel Bedeutung, wie viel Schmerz, wie viel Liebe steckt im Namen unserer Heimathalbinsel. Selbst die frisch-salzige Meeresluft erkannte ich nicht mehr. Sie schmeckte nun anders, als ich im Sommer 2021 zum letzten Mal auf der Krim war. Die grüne Paradiesinsel war zu einer russischen Militärbastion geworden. Aber meine Hoffnung auf eine freie und grüne Krim bleibt.
Elnara Nurieva-Letova und Miste Hotop-Rieke organisieren auch Informationsveranstaltungen über die Krim-Tataren und zitieren dabei gerne krim-tatarische Gedichte.
Anatilim, Mernem Tilim, Menem Chokrarim.
Meine Muttersprache, meine Sprache, meine Quelle.
Menem Gülüm, Menem Ilim, Menem Bayrarim, Menem Dalim.
Meine Rose, meine Wissenschaft, meine Flagge, mein Ast.
Menem Sirim. Anatilim, menem küzüm, menem tamrim, anatilim.
Mein Geheimnis, meine Muttersprache, meine Augen, mein Ausgleich, meine Muttersprache.
Februar 2026. Im Kino Kolosseum im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg wurde zum Café Kiew eingeladen. Eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung rund um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Sie findet seit 2023 jährlich zum Jahrestag der russischen Invasion statt. Mit Vorträgen, Infoständen, Diskussionsrunden, Musik und Filmen. Dieses Jahr ist hier auch die Initiative Crimea Vox vertreten. Ein Projekt von Krim-Tataren im freien Teil der Ukraine und im Exil. Es will die Landsleute auf der Krim mit Nachrichten versorgen, sowie der ukrainischen und internationalen Öffentlichkeit Informationen über die Krim-Tataren bieten. Gezeigt wird an diesem Tag der Film Chronik der Besatzungen über die Geschichte der Krim-Tataren.
Sie mussten Zwangsarbeit leisten. Menschen wurden zu rechtlosen Gefangenen. Und dennoch widerstanden die Krim-Tataren. Sie kämpften für ihr Recht auf Rückkehr. Seit 1950 gewann die nationale Bewegung an Kraft.
Die Diskussion über den Film beim Café Kiew leitet Emil Ibrahimov, einer der Initiatoren von Crimea Vox. Zu den Podiumsgästen gehört Rebecca Harms. Die frühere grüne Europaabgeordnete engagiert sich seit Jahren für die Ukraine.
Hallo, guten Morgen, Frau Harms.
Guten Morgen, Ibrahim.
2014 gehörten Sie zu den Ersten im Europäischen Parlament, die die Gefahr gesehen haben, die durch die russische Besetzung der Krim entstanden war. Sie waren eine der beständigsten Stimmen, die eine härtere Reaktion auf die russische Aggression forderten. Hat die EU ihre Lektionen von damals gelernt?
Das Narrativ, die Krim war immer russisch, Russland hat bestimmte Rechte und Interessen. Dieses irreführende Narrativ existierte im europäischen Bewusstsein. Die europäischen Reaktionen waren sehr lange sehr schwach.
Crimea Vox. An dem Projekt arbeitet Emil Ibrahimov in Berlin gemeinsam mit Muslim Umjerov in Kiew. Beide kamen auf der Krim zur Welt, sind dort zusammen zur Schule gegangen. Nach der Besetzung der Krim ging Muslim Umjerov nach Kiew, Emil Ibrahimov nach Berlin. Die beiden sind Anfang 30 und bei einem Treffen in Berlin erzählen sie von ihrer Arbeit, mit der sie über das Unrecht auf der Krim aufklären wollen.
Emil analysiert, was in den sozialen Medien berichtet wird oder bei Veranstaltungen in der Ukraine und anderswo. Ich bin der Produzent, er ist Redakteur.
Wir haben unsere Augen hier und in Kiew. Und natürlich haben wir Bekannte auf der Krim. Wieder andere leben in der Türkei. Das heißt, wir blicken breit aufgestellt auf das, was passiert.
Die Initiative Crimea Vox verbreitet auch Nachrichten über Instagram. Der Kanal ist auf der Krim zugänglich. Hier wird zum Beispiel darüber berichtet, welche russischen militärischen Einrichtungen auf der Krim durch Luftangriffe der ukrainischen Armee zerstört worden sind. Die Krim-Tataren im Exil sind stolz darauf, dass viele von ihnen 2014 öffentlich Position gegen die russische Besatzung bezogen haben. Sie erinnern jedes Jahr an den 26. Februar 2014. An diesem Tag gab es Massenproteste von Krim-Tataren und Ukrainern vor dem Parlament der Halbinsel. Drin wurde in einer geschlossenen Sitzung der pro-russische Sergei Aksionow zum Oberhaupt der Krim gemacht, obwohl seine Partei im Parlament nur 3 Sitze hatte. Die russischen schwerbewaffneten sogenannten grünen Männchen, die das Parlament abschirmten, machten es möglich.
Der
Medschlis, also die Vertretung der Krim-Tataren, hat dazu aufgerufen, auf die Straßen zu gehen. Aus verschiedenen Orten der Krim kamen viele nach Simferopol zum Parlament, um Nein zu sagen. Man muss bedenken, das erste Opfer der russischen Besatzung in der Ukraine war Reshat Ametow, ein Krim-Tatar.
Kurz nach dem von Russland inszenierten Coup im Krim-Parlament kündigte die neue Führung ein Referendum über den Anschluss an Russland an. Am 3. März beschloss Reshat Ametow dagegen, auf dem zentralen Platz von Simferopol zu protestieren. Alleine. Ein Amateurvideo zeigt, wie ihn schwarz gekleidete Männer in ein Fahrzeug stießen. Am 15. März wurde seine Leiche gefunden, mit Spuren schwerster Misshandlungen. Er wurde 39 Jahre alt. Zurück blieben seine Frau und drei Kinder. Am Tag danach veranstaltete Russland ein sogenanntes Referendum. Auf den Stimmzetteln standen zwei Fragen, aber was nach Auswahl klang, waren nur zwei Varianten ein und derselben Option. Wollen Sie direkt oder über einen verfassungsrechtlichen Umweg den Anschluss an Russland? Der Kreml verkündete, es hätten knapp 97% für den direkten Anschluss gestimmt. Nicht einmal der vom russischen Präsidialamt gesteuerte Menschenrechtsrat glaubte das und veröffentlichte einen Bericht, nachdem sich nur 30-50% der Menschen auf der Krim überhaupt an dem Scheinreferendum beteiligt haben. Etwa die Hälfte davon hat diesen Schätzungen zufolge für den Anschluss an Russland gestimmt. Der de facto Anschluss hat die Krim-Tataren umso mehr mobilisiert, sagt Emil Ibrahimov.
Es gab zwei Revolutionen. Einmal eine kulturelle. Sie ging von der krimtatarischen Elite aus, die kulturelle Projekte auf die Beine stellte. Kultureller Widerstand. Gleichzeitig eine politische. Sie begann am 26. Februar und hat sich in Kiew fortgesetzt. Dort leben die politischen Köpfe der Krim-Tataren. Sie wirken international und in die ukrainische Gesellschaft hinein. Die ukrainische Gesellschaft hat in den vergangenen 12 Jahren unglaublich viel gelernt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Gesellschaften. Vor 2014, nach 2014.
Erst spät, am 30. März 2014, also nach der Besetzung der Krim durch Russland, hat das ukrainische Parlament die Krim-Tataren als autochthones Volk der Ukraine anerkannt, also als alteingesessenes, eigenständiges Volk in der Ukraine. Dann erst begann eine neue, engere Phase des ukrainisch-krim-tatarischen Verhältnisses. Der Krim-Tatar Ruslan Umjerov wurde zum Beispiel Verteidigungsminister. Und im April 2026 wertete der ukrainische Präsident die politische Vertretung der Krim-Tataren, den Medschlis, politisch auf. Er ist jetzt nicht mehr nur eine zivilgesellschaftliche Selbstorganisation der Krim-Tataren, sondern ihre repräsentative Körperschaft gegenüber der Regierung, dem Parlament und der Verwaltung. Auch die ukrainische Zivilgesellschaft beschäftigt sich mit der Lage der Krim-Tataren. Menschenrechtsorganisationen dokumentieren, unter welchen Repressionen sie unter der russischen Besatzung leiden. Die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk, Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties, setzt sich ebenfalls für die Krim-Tataren ein. So auch in Berlin bei einer Paneldiskussion des Café Kiew.
And Russian occupation, it's not just changing one state flag to another.
Russische Besatzung heißt nicht einfach, die Flagge wird gewechselt, sondern Gewalt und Massengräber. Es geht um Militarisierung, Terror und Bevölkerungsaustausch. Es kommen viele russische Siedler auf die Krim. Frieden kommt nicht, wenn das angegriffene Land seinen Widerstand aufgibt. Besatzung beendet das Leid nicht. Sie macht das Leid unsichtbar.
Hier bei der Veranstaltung Café Kiew gibt es auch eine Ausstellung über verfolgte Aktivisten. Bürgerjournalisten auf der Krim, kuratiert von den Menschenrechtsorganisationen Libereko aus Berlin und Smina aus Kiew. Viktoria Nesterenko, Mitarbeiterin von Smina, ist eigens nach Berlin gekommen, um die Ausstellung zu begleiten.
Hier sehen wir Fotos, die zeigen, wie russische Antiterroreinheiten in Häuser der Krimtataren eindringen, in welchem Zustand sich die Gebäude danach befinden. Ein Foto zeigt das Kind eines politischen Gefangenen nach der Durchsuchung. Es gibt auch Bilder der politischen Gefangenen selbst, die vor Gericht stehen.
Smina unterstützt die Krim-Tataren auch auf andere Weise. Die Organisation fördert zum Beispiel krim-tatarische Medien finanziell, die unter der Besatzung arbeiten oder ins besetzte Gebiet hineinwirken. Und Libereko unternimmt regelmäßig Aktionen, um Krim-Tataren, die als politische Gefangene in Russland eingesperrt sind, Briefe zu schreiben. Auch dieses Jahr am 20. Mai, kurz nach dem Gedenktag der Massendeportationen von 1944. Für die heute in Berlin lebende Krim-Tatarin Elnara Nurieva-Letova spielt die Erinnerung ihrer Familie an die Deportation eine große Rolle. Sie bewahrt in ihrer Wohnung eine Schallplatte auf, darauf abgebildet ein Musiker.
Das ist der Bruder von meiner Oma. Er heißt Adam Nalbandov und er war ein Komponist. Meine Oma war Choreografin. Und die Schwester von meiner Oma und Adam Nalbandov, sie war Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin, multitalentierte Person. Ja, und meine Mutter, sie hat das als Kind alles gehört und die waren zusammen in Taschkent. Sie hörte, als diese Platte genommen wurde und dann, mehr als 50 Jahre später, hört sie immer, hört sie wieder diese Lieder und sie sagte, oh Gott, ich bin jetzt wie in meiner Kindheit. Ja.
Elnara Nurieva-Letovas Familie kehrte schließlich auf die Krim zurück. 2014 dann der russische Einmarsch. Für sie ein Schock. Doch es gab von russischsprachigen Krimbewohnern auch andere Reaktionen.
Ich habe das selbst erlebt, dass viele, viele Menschen, die warteten auf diesen Moment in Bachtschisaraj. Es gibt ein paar Bezirke, die sind fast rein krimtatarisch. So in den 90er haben Krimtataren da neue Häuser gebaut. Und es gab Menschen, die spazierten da und sagten, oh, wenn Krimtataren wieder deportiert sind, dann nehmen wir dieses Haus oder ja.
Elnara Nurieva-Letova wird oft eingeladen, um über die Krimtataren zu erzählen. Einmal war sie im interkulturellen Frauenzentrum Susi in Berlin-Schöneberg zu Gast. Die Frauen inszenierten eine Choreografie, eine symbolische Suche nach ihren Wurzeln mit Erde und Kerzen. Dazu Elnara Nurieva-Letovas Stimme.
Idee war, dass ich mache ein Dua. Dua ist Treffen, wenn man etwas manchmal feiern oder trauen will. Zum Beispiel ein Kind ist geboren. Und die Sprache ist Arabisch. Ja. Und als Kind habe ich ein paar Gebete gelernt. Erstes Mal habe ich es getan, als ich 10 Jahre alt war. Das war am Grab von meiner Opa. Aber hier in Berlin, das war für mich, oh Gott, so viele Jahre später und auf Arabisch, die ich nicht beherrsche. Und ich bin nicht religiös. Ich stamme aus muslimischer Community. Aber ich liebe unsere Traditionen und das ist für mich Verbindlichkeit mit meiner Kindheit.
Die arabischen Gebete hat sie auch in einem Buch bei sich zu Hause. Und sie hat ein Ziel.
Was ich wirklich, wirklich will, ist ein Koordinierungszentrum hier in Berlin zu bauen. Und auch großes Teil wird natürlich Kultur sein, dass wir nicht nur episodische Workshops machen, dass wir ständig zum Beispiel jede Wochenende krimtatarische Sprache und krimtatarische Tanze lehren. Ja? Und andere Sache, die ich träume schon lange davon, ist der krimtatarische Restaurant.
Ihre Wohnung ist schon fast so etwas wie ein krimtatarisches Zentrum. Übergangsweise beherbergt sie andere Krim-Tataren, die aus der Ukraine kommen. In den Regalen steht krim-tatarische Literatur. Ausgaben auf Ukrainisch, Bildbände, Ausstellungskataloge. Auch die Bücher des Instituts für Kaukasia, Tatarika und Turkestan-Studien, für das sie arbeitet. Erinnerungen an die Krim. Verbindungen zur Krim, wo noch Verwandte von ihr leben. Um sie macht sie sich Sorgen.
Wenn etwas sehr schlimm läuft, dann natürlich kommen sie entweder erst nach Istanbul, meine Cousine wohnt da, aber meine Neffen, die haben keine ukrainischen Pässe, weil sie wurden in der Ukraine noch geboren, aber als sie wurden 16 Jahre alt gewesen, dann könnten sie nur russische Ausweis kriegen und keine ukrainische Pässe mehr.
Russland zwingt den Menschen in den besetzten ukrainischen Gebieten russische Pässe auf. Das ist völkerrechtswidrig. Doch ohne russischen Pass kein Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu Sozialleistungen oder kommunalen Dienstleistungen wie Heizung und Strom. Arbeitgeber können bestraft werden, wenn sie Personen ohne russischen Pass beschäftigen. Mit russischem Pass droht Elnara Nurieva Letovas Neffen allerdings eine besondere Gefahr.
Die sind schon 19 und 17 Jahre alt und das ist sehr gefährlich. Ja, die studieren an der Universität und wenn man studiert, dann geht man nicht in die Armee, aber das ist Russland, das kann alles passieren. Aber meine Neffen, die wollen auch nicht Krim verlassen. Die sagen, nein, das ist unser Haus. Wir sind hier aufgewachsen, wir wollen hier leben.
Würden Sie zur russischen Armee eingezogen, müssten Sie im Zweifelsfall gegen Ihre eigenen ukrainischen Landsleute kämpfen. Trotz aller Sorgen um Ihre Familie und Ihre eigene Zukunft hat Elnara Nurieva-Letova die Hoffnung nicht aufgegeben, in ihre Heimat auf die Krim zurückzukehren. Auch Emil Ibrahimov von der Initiative Crimea Vox träumt oft von seinem Sehnsuchtsort, der Krim. Besonders nahe kommt er ihm in der Shehetlik-Moschee am Berliner Kolumbiadamm.
Die Moschee Shehetlik-Jami erinnert mich an mein Heimatland, an der Krim. Und hier gibt es diese sehr ähnliche stilistische Entscheidungen wie auch in meinem Heimatland, in meiner Stadt Gezlev oder Jevpatoria. Ja, eigentlich meine Moschee wurde im 15. Jahrhundert gebaut. Sehr bekannt, sehr berühmt in osmanischer Zeit. Sehr, also schön am Ufer in der Nähe von Schwarzem Meer.
Wenn er von dem erzählt, was ihn wirklich berührt, wechselt der junge Mann ins Ukrainische.
Тут я відчуваю спокій і відчуття затишку і комфорту.
Hier empfinde ich Ruhe, Freude und Geborgenheit. Seit meiner Kindheit hat die Moschee die Rolle eines geistlichen Zuhauses gespielt, wo du immer mit deinen Gedanken hinkommen kannst. Hier kann man lesen, hier kann man sogar schlafen.
Тут можна поспати навіть.
Ein Ort in Berlin, der ihn in besonderer Weise an die Krim erinnert, die er unfreiwillig verlassen musste, an die Küste des Schwarzen Meeres.
Wir können nicht als Volk existieren ohne die Krim. Also dieser Krimzentrismus, das ist eine von unserer Art von Identität. Also ja, natürlich gibt es auch Sprache und Religion. Aber diese zwei können nicht ohne diesen Krimzentrismus existieren. Das gibt keinen Sinn. Und es gab einen alten Namen von Krim, die Grüne Insel. Und die Grüne Insel, Yeshil Ada auf Krim-Tatarisch. Und dieses Konzept, also die Grüne Insel mit Frieden, mit Glück, mit einem normalen Leben, das ist unser Traum, denke ich.
Thank you.
Krim-Tataren im Exil. Sehnsucht nach der grünen Insel. Sie hörten eine Sendung von Jürgen Buch. Es sprachen Katlin Gavlich, Jürgen Buch, Liane Gruß und Markus Latong. Ton Nikolaus Löwe. Redaktion Liane Gruß. Regie Gabriele Brennecke.